Hart gecheckt wird euch präsentiert von Prechtl. Regional einkaufen und genießen. Deine Supermärkte in der Region Rosenheim.
Hart gecheckt. Der Podcast zu den Star Bulls Rosenheim. Präsentiert von der OVB Sportredaktion.
Servus, liebe Eishockey-Freunde, herzlich willkommen. Es wird wieder hart gecheckt und zwar in der Folge 87 des OVB-Podcasts zu den Star Bulls Rosenheim. Der Aufzeichnungstag ist der Montag, der 29. Dezember. Wir zeichnen also auf vor dem letzten Abschlussspiel der Star Bulls in der DEL2 in diesem Jahr gegen Regensburg, aber wir zeichnen ja nicht auf, um auf das Regensburg-Spiel zu blicken, sondern wir blicken zurück auf ein besonders ereignisreiches Jahr der Star Bulls Rosenheim in der DEL2. Und das mit wir ist gemeint Thomas Neumeier von der Sportredaktion des OVB und der Kollege Marco Aleksic. Servus Marco.
Hi, servus.
Ja, ein ereignisreiches Jahr. 2025 neigt sich dem Ende zu. Wir machen unsere Jahresabschlussfolge vom OVB-Podcast hart gecheckt. Wir blicken auch auf ein interessantes Jahr zurück, denke ich mal, mit ganz vielen interessanten Podcasts und mit interessanten Gästen. So einfach aus dem Stegreif raus, Marco, gibt's denn einen Gast, wo du sagst, Mensch, der war super, das ist eine tolle Folge gewesen?
Das ist jetzt wirklich aus dem Stegreif, da überrascht du mich jetzt ein bisschen mit der Frage.
Es waren alles tolle Gäste, muss man jetzt mal ganz klar sagen. Gäste.
Ja, natürlich.
Wir hatten jetzt heuer nicht das Highlight von Philipp Gruber, den wir ja mit einer Doppelfolge im Jahr 2024 hatten. Aber ich sag da mal, für mich, also wie gesagt, die Spieler, wir haben so viele tolle Gäste gehabt, vor allem auch mit den neuen Spielern. Aber mich hat besonders fasziniert die Folge mit Rick Böhm.
Okay. Ja, das war eine interessante Folge auch. Er hatte gute Geschichten zu erzählen.
Ja, super Typ. Ja. Super Typ und kommt super rüber. Und wen es noch interessiert, also die Folgen gibt es ja alle noch zu hören. Und ich kann sie nur wärmstens empfehlen. Rick Böhm, hört euch die Folge an. Vielleicht habt ihr am Neujahrstag noch ein bisschen Zeit. Da kann man die ganzen alten Hart-Gecheckt-Folgen einmal durchhören.
Ja, die ist auf jeden Fall empfehlenswert. Was ich mir jetzt so gedacht habe, ich hatte jetzt ein bisschen Zeit zu überlegen.
Naja, ich rede die ganze Zeit, dann kannst du überlegen.
Das ist eine etwas neuere Folge sogar. Ich fand die Folge mit Tobi Beck eigentlich ganz interessant.
Auch
weil
super.
Weil er da über sein Comeback nach der Verletzung spricht und wie das für ihn war. Sehr persönliche Folge, finde ich.
Ja.
Die ist mir jetzt so in den Kopf gekommen.
Ich erinnere mich auch noch, also ja, es war ja, über das Comeback haben wir auch mit Maxi Vollmeier dann gesprochen. Der hatte ja auch im letzten Herbst eine lange Leidenszeit, ist dann für die Playoffs oder kurz vor den Playoffs zurückgekommen. Und nach den Playoffs haben wir mit ihm gesprochen, auch über diese Verletzungen und über den Leidensweg und den Weg zurück. Also auch das faszinierend. Also die zwei nehmen sie da nicht voll, glaube ich. Tobi Beck, auch super Folge. Und wir haben sehr viele neue Gesichter, neue Spieler der Star Wars kennengelernt. Und da, ja, Luis Sertagasic war super. Wir haben auch mit Joel Kaussen, bleibt mir in Erinnerung, wie er auch da über die Geschichte Brandon Maxwell, Lukas Laub gesprochen hat. Damals war er noch im Trikot von den Kassel Huskies. Ja. Und einer der besten Spätzle von Lukas Laub, also war, glaube ich, keine einfache Geschichte für ihn und wie er da bei uns im Podcast darüber gesprochen hat. Oder auch Scott Feser, wie er erzählt hat, vom Kampf mit seinem älteren Bruder im Keller.
Mini-Sticks im Keller.
Mini-Sticks im Keller, das Loch in der Wand und die Eltern, die gesagt haben, das werden wir erst wieder reparieren, wenn sie raus seid. Ja, diese ganzen tollen Geschichten hat es bei Hart gecheckt gegeben in diesem Jahr. Und ja, wir blicken auf ein tolles Jahr zurück, aber jetzt blicken wir erst einmal kurzfristig zurück. Denn die Star Wars spielen ja weiter und während der Weihnachtszeit gibt es ja viele Spiele und deshalb können wir auch noch ein bisschen über die letzten Matches sprechen.
Werbung!
Hey Marco, Silvester steht vor der Tür. Hast du die Brechtl-Angebote schon gesehen?
Oh ja, Thomas, Käse first. Raclette-Seiler für Einsteiger, super mild und der Appenzeller mit 48% Fett.
Und Fleisch darf natürlich auch nicht fehlen. Tiroler Bauernschinken und Entrecote vom Regionalrind. Perfekt für die Festtag. Und wer einen Fisch mag, der kriegt dann noch ein Lachsfilet aus Norwegen oder Riesengarnelen.
Bimi-Brokkoli für die gesunde Beilage und Melonen für den süßen Kick zwischendurch bekommt ihr genauso wie ein Prosecco Valdo, Aperol und dazu Hugo oder Käfer-Spritz. Silvester kann kommen.
Also Leid, an Silvester noch schnell in die Brechtelmärkte schauen. Orbling, Raubling, Brannerburg und Feilenbach. Geöffnet bis 14 Uhr.
Hart gecheckt, Thomas. Bei Prechtel, da geht's mir gut.
Mir erst recht. Und an alle einen guten Rutsch.
Werbung Ende.
Eine Serie ist zu Ende gegangen. 6 Spiele in Folge haben die Star Wars gewonnen. Alle 6 mit einem Torunterschied. Mhm. 4-mal davon in der Verlängerung. Und das letzte Verlängerungsspiel hast du dir ganz genau angeschaut für uns, Marco. Das war in Krefeld ein Sieg beim Tabellenführer.
Sogar bis ins Penaltyschießen ist sogar gegangen.
Genau.
Und es war ja dieses Jahr schon das zweite Mal, dass man 6 Spiele in Folge gewonnen hat. Das war ja da so um die Länderspielpause schon mal. Aber ja, also der Sieg in Krefeld beim Tabellenführer ist natürlich auch nochmal was Besonderes. Die beste Offensive der Liga gegen die beste Defensive der Liga. War auf jeden Fall ein hochkarätiges Eishockeyspiel. Und es hatte wieder so ein bisschen Parallelen zu, vielleicht auch so ein bisschen Parallelen zu dem Derby gegen Landshut, in Landshut. Es war dieser Blitzstart von den Star Bulls, frühes Tor, dann der zwischenzeitliche Rückstand, dann wieder dieses Comeback und sich dann den Sieg gesichert. Also ja, ich weiß nicht, es ist so ein bisschen ein Muster, das sich durchzieht. Wir haben ja schon mal so ein bisschen drüber geredet, Thomas.
Ja, es ist ein absolutes Muster. Ich habe nämlich nachgerechnet, bei den 6 Spielen, die sie gewonnen haben, sind sie 5-mal irgendwie in Rückstand geraten. Mhm. Also einmal mit 2 Toren gegen Kassel, den Rest immer wieder mal mit einem Tor. Und dann hat es diese Comeback-Mentalität gegeben. Wir haben es in der letzten Folge mit Oskar Autio ja gesprochen, dass das so ein bisschen besonders in der Mannschaft, dass sie da auch immer wieder so zurückkommen, dass sie so einen tollen Mannschaftsgeist, so einen Glauben an sich haben. Mhm. Und das haben diese Spiele gezeigt. Und für mich, ganz ehrlich, total besonders, ist, du spielst beim Tabellenführer in Kassel als Rosenheim, in Krefeld, und gewinnst, und das ist irgendwie so selbstverständlich.
Ja, es zeigt halt vielleicht so ein bisschen, dass sich Rosenheim schon zu diesem Top-Trio zählen kann in der Liga. Also Kassel, Krefeld, Rosenheim. Ja, die Saison geht noch ein bisschen, aber ja, gerade sieht's eigentlich ganz gut aus.
Weißt du, was das Schöne ist? Dass du Landshut da gar nicht erwähnst.
Ja.
Top-Trio und dann kommt irgendwann einmal Landshut.
Irgendwann kommt dann Landshut, ja.
Irgendwann kommt Landshut, das haben wir dann zum Schluss dieser Folge natürlich auch nochmal. Aber die Serie ist halt dann auch gerissen. Lass uns nochmal zum Krefeld-Spiel. Mhm. Penaltyschießen war ja jetzt auch noch nicht so oft in dieser Saison.
Ja.
Du hast dann den Siegtorschützen auch.
Ja, es gab nur einen Treffer im Penaltyschießen. Ja. Das hat Ville Järvelainen gemacht und das sah von außen sehr leicht aus. Also das hat er so locker gemacht. Torwart ausgeschaut, Felix Bick war im Tor. Mhm. Und ja, durch die Beine. War nicht mal ein harter Schuss, aber es war halt einfach, er hat nicht damit gerechnet, dass die Scheibe jetzt da durch die Beine kommt.
Mhm.
Oskar Autio hat auch seinen Beitrag geleistet dazu, natürlich. Da hätten auch während den 60 Minuten schon ein paar andere Gegentreffer fallen können, dass man gar nicht erst ins Penaltyschießen kommt, aber dann auch im Penaltyschießen gut gehalten. Der beste Spieler für mich war allerdings Luis Sertagosic, der sein Comeback gegeben hat. Hat er gegen Krimitschau nicht gespielt, wegen seiner Gesichtsverletzung, die er aus dem Landshut-Spiel davongetragen hat. Und ja, er hat mit 2 Treffern und einer Vorlage eigentlich bei jedem Tor mitgewirkt.
Hm. Was muss denn der eigentlich alles einstecken? Das ist ja Wahnsinn. Ja. In jedem Spiel momentan gibt's irgendwie drauf.
Ja.
Ja, das ist natürlich auch, im Landshut ist er dann mit Strafzeiten geahndet worden, aber wenn dann Blut fließt, wenn es rund ums Auge geht, dann würde ich mir schon ein bisschen vornehmen, dass die Schiedsrichter da vielleicht auch nochmal genauer hinschauen.
Mhm.
Weil das ist ja doch dann, das kann ja sogar karrieregefährdend sein.
Gab, glaube ich, bloß 2 Minuten.
Ja, 2+2 kann es sein.
Ah ja, möglich, das weiß ich jetzt nicht mehr so.
Ja, Derby war ja immer also von großer Aufregung.
Hättest du eine Sperre gewünscht, oder?
Ja, zumindest kann man es sich ja mal im Video anschauen.
Ja.
Und ob man dann 2+2 gibt oder nur 2 oder vielleicht sogar 5er oder irgendwas Großes, das ist dann wieder eine andere Geschichte. Ich glaube, bei solchen Sachen, wenn es ums Auge geht oder wenn irgendwo Blut fließt, dann kann man die Schiedsrichter schon sagen, das kann man sich nochmal im Video anschauen. Mhm. Ich glaube, dass Videobeweis muss nicht, wir müssen nicht so exzessiv machen wie im Fußball dass immer mehr Diskussionen aufkommen, aber das Eishockey ist eigentlich ein bisschen der Vorreiter, dass man wirklich nur bei prägnanten Szenen schaut und bei sowas kann man ruhiger mal schauen.
Ja, wobei ich sagen muss, ist jetzt vielleicht ein bisschen, geht ein bisschen weg vom Thema, aber ich muss sagen, die Schiedsrichterleistung in diesem Jahr, wenn man es mal vergleicht zu letztem Jahr, da gab es ja oft so Situationen, die für Kopfschütteln gesorgt haben. Ich finde die Schiedsrichterleistung in diesem Jahr eigentlich so im Gesamten besser. Oder wie siehst du das?
Geteilt.
Ja.
Geteilt. Hat wirklich ein paar gute Leistungen gegeben. Ich finde, dass es manchmal schafft, das Spiel besser laufen zu lassen. Aber ich glaube, dass jetzt erst die entscheidende Phase kommt. Und so manche Schiedsrichter, ohne jetzt Namen zu nennen, da habe ich dann schon meine Befürchtungen, wenn die Jungs dann einmal ein Spiel leiten müssen, wo es einmal härter zur Sache geht oder wo vielleicht dann schon Richtung Playoffs geht. Aber das hast du ja in jeder Sportart. Da gibt es die Erfahrenen, da gibt es die Jungen, da gibt es die, die cool bleiben und da gibt es die, die vielleicht auch ein bisschen einen kleinen Durchdreher haben. Wichtig ist, dass sie eine Linie haben und dass sie die Linie dann auch durchziehen, weil dann kann sich der Spieler auch darauf einstellen. Mhm.
Zurück zu den vergangenen Spielen, würde ich mal sagen. Am Sonntag haben die Star Bulls dann in Bietigheim verloren. Thomas, du hast das Spiel für uns begleitet. Wie hast du es gesehen?
Ja, vielleicht sind die Star Bulls ja auch so abgeschweift wie mir jetzt und waren nicht fokussiert. Es war schon eine deutliche Geschichte eigentlich für Rosenheimer Verhältnisse, weil sie ja nach knapp 11 Minuten 3-0 hinten waren. Dann hätte es ja vielleicht wieder das Comeback gegeben. 3-2 hatten wir ja schon. Und dann diese Phase mit dem Powerplay, teilweise 5-3. Und wieder mal ist nichts rausgekommen. Das Passspiel war grauenhaft schlecht. Das hat man schon im ersten Powerplay gesehen. Mit einem schlechten Pass hast du den Mitspieler schon in Bedrängnis gebracht. Der konnte dann nur noch einen zweiten schlechten Pass spielen. Der nächste ist in Bedrängnis geraten, hat einen dritten schlechten Pass gespielt und irgendwann war die Scheibe mal aus dem Drittel raus. Mhm. Also das war verheerend, was vielleicht vorher ja des Öfteren ganz ordentlich war bei den Siegen, aber diesmal hat es überhaupt nicht gepasst. Also Passqualität grausam und das war für mich eigentlich der entscheidende Faktor, dass dieses Spiel verloren gegangen ist. Natürlich auch blöde Strafzeiten. Die ersten zwei Tore sind in Unterzahl gefallen. Und dass sie ja 2 Tore Rückstand aufholen können, das haben sie ja bewiesen gegen Kassel. Aber 3 Tore waren dann vielleicht doch zu viel. Wobei es möglich war, wie gesagt, hätten sie das 5-3 Powerplay genutzt, dann wäre es 3-3 gestanden und dann wäre das Momentum klar auf Rosenheimer Seite gewesen. Aber ich glaube, irgendwann war diese ganze Energie des Aufholens, hat es vielleicht auch mal Kräfte gesaugt und dann war das vielleicht dann immer da. Mit dem 4-2 ist die Entscheidung gefallen. Mhm.
Erinnert mich so ein bisschen an das Heimspiel gegen Bietigheim. Das war gleich das erste Spiel nach der Länderspielpause.
Ja.
Der 6. Sieg damals, glaube ich, in Folge. Da habe ich es eigentlich eher so gesehen, dass Bietigheim das gut verteidigt hat in der neutralen Zone. Viele Pässe abgefangen hat, viele Aufbaupässe von Rosenheim. Da war es ähnlich einfach, dass die Passqualität nicht so gut war gegen Bietigheim. Ja. Liegt vielleicht auch einfach am Gegner oder wie war es im 5-5?
Ja, gebe ich da vollkommen recht. Es waren ja nicht bloß die Rosenheimer Schwächen, sondern es spielt ja der Gegner auch mit und Bietigheim hat sie in beeindruckender Manier zurückgemeldet. Das haben wir auch bei Comeback-Qualitäten. Sie haben sie am Anfang schwer getan und sind jetzt ein spielen wir ganz etablierte DL2-Mannschaft wieder auf. Ja, starke Mannschaft vor allem. Und jetzt haben wir fast schon wieder bei einem Lieblingsthema von mir, mit starken ausländischen Stürmern. Ja, das ist halt leider so ein Thema. Aber was da Jack Dugan, was ein Camp, der jetzt da nicht getroffen hat, aber wie prägnant das der für die Spur ist. Der hat sich dann einmal die Taktik dafür geschnappt und hat den nächsten Spielzug angezeigt. Also das sind Spieler, die wollen einfach, die wollen vorankommen, die wollen die Mannschaft weiterbringen. Das ist dann entscheidend und da gibt es dann noch einen Breibisch, einen Tyler McNeely, die sowohl Klasse als auch Ehrgeiz besitzen.
Erfahrung auch.
Erfahrung sowieso und ja, Olaf Schmidt hat diesmal sehr gut gehalten. Dann hat es noch einen Verteidiger gegeben, Anne Ublecker, der mit 2 Toren, Er ist durchgelaufen wie Shane Henner und hat die Tore gemacht. Ich habe mir gedacht, ich traue meinen Augen nicht. Und ja, so muss man sagen, eine starke Bietigheimer Mannschaft, an der die Rosenheimer auch gescheitert sind. Man kann dort verlieren, aber man kann nicht so ein schlechtes erstes Drittel spielen.
Also verdient, würdest du sagen?
So wie sie aufgetreten sind, die Stables haben es verdient verloren. Ja,
ja.
Man hätte es noch drehen können, aber sie haben ja immer in den ganzen Spielen auch ein bisschen eine kleine Schwächephase drin gehabt. Die haben sie dann kompensiert, meist durch so starke Einzelaktionen von Shane Henner oder durch die starken Torhüterleistungen, egal. Vorher haben wir Oscar Autio gelobt, Christopher Kohler war ja auch in einigen Spielen drin und hat das sehr, sehr gut gemacht.
Ja.
Da konnte man das noch kompensieren. Diesmal hat man die Tore kassiert, hat das Ganze dann auch nicht mehr kompensieren können. Und da ist eine Aktion runtergefallen, die normal fast der Aktion des Jahres sein hätte können. Die Rettungstat von Maxi Adam auf der Torlinie.
Oh ja.
Gigantisch. Maxi Adam, so ein bisschen der Millimeter- und Hundertstel-Sekunden-Mann.
Ja, stimmt.
Aber leider diesmal umsonst.
Ja,
ja, das war der Rückblick auf unsere letzten beiden Spiele von den Star Wars. Jetzt blicken wir zurück aufs Jahr, lieber Marco. Ganz gewöhnlich machen wir unsere Top 3 und Flop 3. Was sind bei dir so die Top 3? Schauen wir natürlich erst einmal aufs Positive.
Ich würde sagen, machen wir abwechselnd, oder? Ich
würde
mal mit meinem dritten Platz anfangen bei den Top 3. Das sind für mich die Neuzugänge von diesem Jahr.
Mhm.
Kalce, Tauper, Zörtner, Gossic, Feser, also im Sturm wirklich ein goldenes Händchen bewiesen, da die Star Wars.
Ja.
Wirklich durch die Bank weg eigentlich super. Auch dass man so einen Starspieler wie Timo Pulkkinen unter der Saison noch geholt hat. Also überragend, finde ich, was man da, wie man den Kader zusammengestellt hat. Aber auch in der Verteidigung, Maxi Adam, Joel Kuijsen.
Ja, wollte ich gerade sagen, vergiss mal die beiden nicht.
Ja. Also wirklich super Kader.
Ja, gebe dir vollkommen recht. Kommt bei mir vielleicht noch auch noch.
Bisschen weiter oben.
Ein bisschen weiter oben, aber nicht so allgemein, sage ich jetzt einfach mal. Ich sage, mein Top 3 ist Derby-Siege gegen Landshut.
Mhm.
Da haben wir natürlich den Heimsieg gehabt.
Ja.
Durch Luis Sertagosic.
Mhm.
Und wir hatten den wunderbaren Auswärtssieg, vor allem durch Shane Henner.
Der erste Sieg in Landshut seit dem Wiederaufstieg.
Ja, das auf alle Fälle, ja. Also der Drei-Punkte-Sieg sowieso, ja. Ja, und wenn man dann gesehen hat, wie die Rosenheimer Spieler gefeiert haben, wie die Fans gefeiert haben, da sieht man, wie viel das bedeutet, was es wert ist. Oscar Audio hat es ja auch bei uns im Podcast erwähnt, was so ein Landshut-Derby-Sieg wert ist. Deshalb aufgrund dieser Stimmungen, aufgrund der Emotionen für mich Top 3.
Ja, die Stimmung im Stadion war super auch, was die Fans da abgerissen haben.
Ja.
In beiden Fanlagern, muss man ehrlich sagen.
Ja.
War und super.
Denke an das erste Spiel in Rosenheim, den ersten Derby-Sieg.
Ja.
Das war die Hitzeschlacht.
Stimmt, ja.
Auch ein besonderes Erlebnis im Eishockey.
Sommerhockey auch, aber...
Ja, also normal hättest du fast in der Badhose drin hocken können. Ja, Top 2?
Mein zweiter Platz, wir haben es vorhin schon angesprochen gehabt mal, der Comeback-Sieg in Kassel nach 0-2 Rückstand. Also es war einfach phänomenal, finde ich. Also,
ja.
Ich glaube, Kassel damals auch auf dem zweiten Platz. Rosenheim noch ein bisschen weiter unten in der Tabelle.
Kassel, glaube ich, sogar heimlicher Tabellenführer, Zweiter, aber noch ein Spiel
weniger wie Krefeld gehabt, ja. Also damit habe ich so im zweiten Drittel nicht mehr gerechnet gehabt, dass da nochmal ein Comeback gibt. Ich dachte wirklich, da ist die Messe gelesen. Da war in meinen Augen nicht viel drin, aber da haben es dann im letzten Drittel nochmal rumgerissen.
Denke auch ans Heimspiel gegen Kassel.
Ja.
Auch 0-2 und das 0,01 Sekunden-Drama.
Ja. Das war noch knapper.
Aber auswärts ist natürlich schon nochmal gigantisch, dann zu gewinnen. Ich knüpfe bei meinem zweiten Platz an deinen dritten an. Und zwar, wenn man so eine Mannschaft zusammenstellt, dann muss es ja einen geben, der das tut und der die Gedanken hat. Und mein Top 2 ist Jari Paasanen. Mögen mir vielleicht jetzt einige wieder schimpfen, die die Spielweise vielleicht nicht wollen. Aber Punkt 1, er hat mit einem, so wie es immer heißt, niedrigeren Budget eine Top-Mannschaft zusammengestellt, die unglaubliche Moral hat, wahnsinnige Mentalität und wo man gar nicht so leicht ausrechenbar ist, weil da trifft einmal der Feser doppelt, da trifft einmal der Sertar Gossic doppelt, dann treffen die Verteidiger, dann taucht der Kalce vorm Tor auf und fällt ab. Also es ist für jeden was dabei, sage ich jetzt einfach mal. Und das ist einmal zur Kaderzusammenstellung. Und dann geht es ja darum, so ein Spielsystem einzuführen. Und ich glaube, es gibt keinen Trainer in der Liga, der sagt, gegen Rosenheim spiele ich gerne. Mhm. Es ist eklig, gegen Rosenheim zu spielen. Auch das liegt natürlich an Jared Pasanen und seinem Staff. Und deshalb ist das meine Nummer zwei.
Ja, guter Pick auf jeden Fall.
Jetzt bin ich auf deinen Nummer eins.
Platz eins sind wir uns, glaube ich, einig. Es geht ja ums ganze Jahr, es geht nicht nur um diese Saison.
Genau.
Und da ist ein Spieler bei den Star Wars im Kader, der zwei individuelle Auszeichnungen abgeräumt hat. Spieler des Jahres der Liga als Torwart, Oscar Audio.
Ja.
Und dann Torhüter des Jahres. Und das ist wirklich sehr selten, dass ein Torhüter Spieler des Jahres wird.
2017 war es das letzte Mal. Mhm. Stefan Feiß, damals aus Kaufbeuren. Und Oscar Audio hat dessen Nachfolge angetreten, ist Torhüter des Jahres und Spieler des Jahres in der DL2 geworden. Und bei diesen, ja, wenn man sagt, die Liga wird immer stärker, bei diesen tollen Können, die da auf dem Eis rumlaufen, dass man dann als Torhüter auch noch die Spieler, glaube ich, einmal alle links überholt und in der Rangliste ganz vorne ist, das ist eine gewaltige Leistung. Und ich glaube, bei Oscar Audio reden wir nicht nur über die Leistung, sondern darüber auch, wie der Typ auftritt. So ein sympathischer, bescheidener Kerl. Mhm. Auch das, glaube ich, muss man würdigen, wenn man sagt, das ist unser Top 1.
Ja, und man darf auch nicht außer Acht lassen, wie wichtig so ein wirklich guter Torwart für eine Mannschaft ist. Wenn man so einen starken Rückhalt hat, spielt die Vordermannschaft viel selbstbewusster auch gleich. Weil man weiß, hinten ist jemand, wenn es hart auf hart kommt, dann ist er da und holt die Kohlen aus dem Feuer, sagt man.
Ja, yeah, genau. So ist es. Und merkt man bei den Rosenheimer Verteidigern, die können jetzt ungehindert nach vorne laufen, müssen sich nach hinten um nichts kümmern, können vorne die Tore schießen. Bei hinten halt Audio.
Ja.
Oder Chris Kollatz.
Ja.
Gut, das waren unsere Top 3. Normal müssten wir jetzt gleich überschwenken, weil wir haben ja den Rückblick mit Oscar Audio noch. Mhm. Der blickt auf sein fantastisches Jahr 2025 und vor allem auch auf diese Auszeichnungen zurück.
Ja. Sparen wir uns das Negative für den Schluss, oder?
Nein, wir wollen ja positiv ins neue Jahr gehen, deswegen hauen wir die Flops jetzt auch noch raus.
Ja.
Und dann wäre es wieder richtig positiv mit Oscar Audio und unseren Aussichten für 2026. Mhm. Fangst du wieder an mit Flop Nummer 3.
Ja, also da würde ich so ein bisschen, es ist so der Gegenpol zu meinem Top Nummer 3. Da habe ich ja die Neuzugänge gelobt.
Mhm.
Und ich würde als Flop Nummer 3 sagen, die Contis im Sturm, also Timo Pulkkinen ausgenommen. Ich rede von CJ Stretch und Charlie Saro, um das Kind beim Namen zu nennen.
Ja, ja.
Bei CJ Stretch ist es ja so, er ist so ein Spätzünder immer in der Saison da. Läuft es dann später in der Saison besser als in der ersten Hälfte. Deswegen, vielleicht wird es noch besser. Man hat ja auch in den letzten Spielen gesehen, dass es ein bisschen bergauf geht. Gegen Landshut und gegen Krimitschau war es eigentlich gut. Bei Charlie Saro zieht es sich eigentlich so durch, seitdem er in Rosenheim ist. War jetzt nie so, dass man gesagt hat, boah, der erfüllt seine Erwartungen, mit denen er nach Rosenheim gekommen ist.
Da sage ich jetzt nichts dazu, weil zu erwarten ist, dass die Sache bei mir in der Rangliste auch noch auftaucht. Ja, meine Nummer 3 ist jetzt einfach mal das relativ schnelle Playoff aus gegen Dresden. Mhm. Man kann jetzt nicht erwarten, dass Rosenheim eine Spitzenmannschaft wie Dresden schlägt, aber es ist so schnell gegangen und sie haben sich so dermaßen die Schneidabkehr verlassen, dass ich doch ein bisschen enttäuscht war. Also,
so das war vielleicht ein bisschen das Wie, oder?
Es war das Wie. Es war das Wie, genau. Und Dresden war dann bereit für die Playoffs und Rosenheim hat so gespielt wie in der Hauptrunde und hat sich einfach nicht mehr dazu steigern können. Auch dafür gibt es Gründe. Ich glaube, die vielen Verletzten haben natürlich Energie gesaugt. Vielleicht hat man nicht mehr so mithalten können, aber es waren so kleine Szenen, die wo einfach, dass Danny aus den Birken klasse war, vielleicht sogar dann in den Playoffs Oscar Audio den Rang abgelaufen hat. Ist in Ordnung, aus den Birken auch Olympiatorwart und so weiter gewesen, also ein Meister seines Fachs, aber es waren so kleine Sachen, wenn dann so gecheckt worden ist, die Dresden haben die Checks durchgefahren, vielleicht sogar den zweiten, dritten hintereinander und Rosenheim ist da gestanden wie so ein kleines Mäuschen und hat sich eigentlich gar nicht gewehrt.
Auch so diese Scharmützel so nach dem Pfiff vorm Tor.
Ja, aber die haben auch die Dresdner O-Zettel und Rosenheim haben da gestanden wie die Lampe.
Ja.
Also und genau das war, wollte ich gerade sagen, mit vor dem Tor. Wenn Audio die Scheibe hatte, dann sind zwei Dresdner zugefahren und Auto war hilflos und schutzlos. Und wenn ein Rosenheimer aus den Birken zufahren wollte, dann haben vier Dresdner wie eine Mauer dort gestanden.
Ja.
Das war so, waren so für mich so die Markenzeichen, ja. Und die Dresdner haben auch die Schiedsrichterleistungen ausgereizt bis zum Schluss. Und die Rosenheimer haben sich nicht getraut. Und ich hoffe, also da hat sich der Lerneffekt nicht eingestellt während dieser Playoffs bei Rosenheim. Ich hoffe, dass sich der Lerneffekt von Frühjahr 2025 auf Frühjahr 2026 bei den Star Wars einstellt,
ja.
Weil ich hoffe ja doch auf stärkere Playoffs.
Ja, das hoffen wir, denke ich, alle.
Aber das war so meine Nummer drei. Ja. Natürlich, ausscheiden ist in Ordnung. Viertelfinale, größte Erfolg seit dem Wiederaufstieg.
Ja.
Alles gut. Es war eine sehr gute Saison, aber dieses Wie und dieses Schnell hat mir ein bisschen enttäuscht.
Ich habe es mir ehrlich gesagt auch überlegt, ob ich es mit reinnehme in meine Flop-Liste. Aber ich dachte mir dann einfach, Dresden war einfach bereit. Die waren bereit, aufzusteigen.
Das ja, aber deswegen ist ja der Flop, weil Rosenheim nicht bereit war.
Ja, fair.
Kann ich schon wieder schimpfen, rede ich mich schon wieder in Rage. Was ist denn Nummer zwei?
Kommen wir zu meinem Platz zwei, bevor es hier zu Ausschreitungen kommt.
2 Minuten wegen Ausschreitungen im Studio.
Es waren tatsächlich die Fanausschreitungen in Landshut letztes Jahr. Ist vielleicht jetzt kein sportliches Ding, aber es war vielleicht ein bisschen unschön und es hatte auch ein bisschen Auswirkungen auf die Stimmung im Stadion, weil dann ein paar Fans nicht ins Stadion durften, Stadionverbot bekommen haben. Das war ein bisschen schade, finde ich. Hat so ein bisschen den Derby-Charakter von der Stimmung her, der war nicht ganz da deswegen.
Ja. Ja.
Und natürlich gibt's eine Rivalität, aber es sollte vielleicht in so einem in einem Rahmen bleiben.
Ja, das muss man ganz klar sagen. Also wir haben ja früher auch in der Fankurve gestanden, so als junge Burschen. Die Rivalität und die Gesänge und so weiter, die darf's geben, die muss geben.
Mhm.
Alles, was an Körperlichkeiten ausartet, dann das hat im Eishockey nichts verloren. Und
zumindest nicht auf den Rängen.
Ja, genau. Ich schimpfe die Rosen, wenn ich gescheit checkt habe und dann sage ich, Körperlichkeit hat nichts verloren. Nein, klar, danke für die Berichtigung. Da muss ich mich ja gleich fast nochmal entschuldigen, dass ich die Rosenheimer Fans aber nicht in unsere Top-Liste aufgenommen habe, weil die Unterstützung war natürlich sensationell.
Das stimmt.
Egal ob auswärts oder daheim. Aber mit den Ausschreitungen bin ich ganz bei dir.
Ja.
Mein Flop Nummer 2 richtet sich ein bisschen an die Star Bulls und zwar an manchen Kommunikationswegen, weil wenn so 3 verdiente Spieler, Aufstiegshelden von damals im Frühjahr gehen, sich verabschieden oder gehen müssen, weiß man ja nicht, bei manchen gibt es ja die Gerüchte, dann ist ja egal, was passiert ist, aber ich sage jetzt einmal, das sind immer Aufstiegshelden, und die kann man ganz anders verabschieden. Und wenn ein Norman Hauner immerhin MVP in der Aufstiegssaison und bester Torschütze in der Saison davor in der DL2, wenn der dann erwähnt wird mit Abgang vom Cody Porter, also mit 8 weiteren, darunter Cody Porter, der keine 2 Monate da war, dann ist das ein bisschen eine Sache, wo ich sage, da haut es nicht ganz hin. Ich rede von Norman Hauner, ich rede von Stefan Reiter, der immerhin 15 Heisel oder sowas noch geschossen hat in der letzten Saison. Ich rede auch von Manu Strudel, der in den Playoffs eigentlich für mich der beste Spieler war. Und ganz ehrlich, die 3 kein extra verabschiedet, die gingen bei mir durchs große Tor raus und nicht so mit Pressemitteilungen mit anderen Spielern. Also da kann man das Ganze, glaube ich, ein bisschen positiver gestalten. Und hat es ja viel Gerüchte und Diskussionen gegeben, in der Fanszene auch. Und vielleicht hätte man das Ganze auch ein bisschen abfangen können, indem man die Spieler halt gescheit verabschiedet. Kehrt sie vielleicht.
Ja, kann ich dir auf jeden Fall recht geben. Kommen wir zu meinem Flop 1.
Flop 1, bin ich gespannt, wenn du jetzt noch daher bringst.
Ja, es ist für mich so ein bisschen die wenigen Rosenheimer im Kader.
Ja.
Man hat ja jetzt im Sommer Sebastian Zwickel und Kilian Kühnhauser verabschiedet. Gut, bei Zwickel war es der nächste Schritt, einfach in die DL zu gehen. Und er ist ja jetzt auch per Förderlizenz dann wieder zurückgekommen nach Rosenheim. Aber bei Kühnhauser finde ich es einfach schade. Ich denke, dass der auch im jetzigen Kader eine Rolle hätte spielen können. Man sieht es ja, er geht zu einem anderen DL2-Verein und dort sammelt er sehr viele Minuten für einen U21-Spieler. Einer der mit den meisten Minuten in der Liga. Von dem her denke ich, das finde ich ein bisschen schade und ich hoffe, dass es nächstes Jahr nicht noch weniger Rosenheimer sind.
Ich gebe dir vollkommen recht. Ich habe ja jahrelang nicht im Eishockey, aber in anderen Sportarten Nachwuchsarbeit betrieben. Deswegen schaue ich da immer sehr drauf. Und gerade Rosenheim, der Standort Rosenheim, der braucht Rosenheimer Spieler auch in der ersten Mannschaft. Erstens einmal als Legitimation, dass man wirklich viel Geld für die Nachwuchsarbeit ausgibt und die Trainer ja dort eigentlich einen ganz guten Job machen. Und auch, dass dann für die nächste Generation, dass da wieder Vorbilder entstehen. Mhm. Wir können jetzt nicht dahergehen und sagen, Scott Faeser, Luis Sertogasic und so weiter, können wir alle loben und dann fordern wir aber mehr Rosenheimer. Es ist immer so ein zweischneidiges Schwert. So machen sie es ganz gut jetzt, die Mannschaft, die da steht. Es gibt mit Sicherheit bei den Abgängen, kann man auch über den oder den diskutieren. Man weiß auch manchmal nicht, was vorgefallen ist. Es gibt Berater, es gibt die Gespräche, es gibt den Trainer, der sich die Rolle vorstellt, es gibt den Spieler, der sich die Rolle vorstellt. Es sind ja immer diese Sachen, da spielt ja nicht bloß der Spieler eine Rolle, sondern da gibt es mehrere Leute, die in dem Geschäft, muss man ja sagen, drumherum spielen. Aber die Star Wars müssen sich natürlich auf die Fahne heften, dass auf die Nachwuchsspieler schauen und auf Rosenheimer schauen. Man sieht ja beim Länderspiel in Rosenheim, wenn man danach lechzt, dass wenn er Patrick Hager da ist, wenn er Philipp Grubauer da ist, das sind eben die Vorbilder und so ein Lukas Laub ist so einer und vielleicht entwickelt sich der nächste auch dazu. Aber man braucht die. Und ich hoffe, es gibt ja noch, also ich muss sagen, der Nachwuchs darf sich durchaus straffen in Rosenheim auch wieder, von den Resultaten her. Aber es gibt ja noch in der U20, in der U17, einige Jungs, die im Dunstkreis der Nationalmannschaft sind. Mhm. Und auf die muss man schauen und die muss man hochbringen. Und da muss man auch so arbeiten, dass man die hochbringt. Das muss ein Ziel sein. Und das Ziel muss vielleicht der Verein auch vorgeben. Und dann müssen die Trainer mit den jungen Spielern so arbeiten, dass sie daraus einen DL2-Spieler machen.
Es ist in gewisser Weise auch so eine, Rosenheim war immer ein Nachwuchsstandort. Und hat immer Spieler gefördert und hochgebracht. Und ich finde, es gehört so ein bisschen zur Identität des Vereins. Und das sollte man nicht vergessen.
Nein, absolut nicht. Und man kann sich ja wieder an die Fahne heften. Ein Sebastian Zwickel hat jetzt DL-Spiele gemacht. Der hat seine DL-Premiere gefeiert. Das ist der nächste aus dem Rosenheimer Stall. Aber es muss also weitergehen, beziehungsweise es müssen ja nicht DL-Spieler erst einmal entstehen, sondern es müssen Spieler entstehen, die in der Rosenheimer ersten Mannschaft spielen können.
Und ich gebe dir auch vollkommen recht, dass der Erfolg einfach sehr wichtig ist und eigentlich immer ganz vorne steht und dass das nur mit gewissen Spielern geht, die man vielleicht auch von außerhalb holt. Dennoch würde ich mir wünschen, dass es nicht ganz verloren geht.
Nee, es ist kein einfacher Spagat. Mhm. Also Erfolg und Lokalkolorit. Mhm. Aber wenn eben Spieler da sind, die schon Nationalmannschaft spielen im Jugendbereich, dann haben die ja Talent. Und dann kann man aus denen was machen. Mhm. Es geht nicht mit jedem. Aber ich sage jetzt mal, wenn da 4, 5 Spieler da sind, 2 oder 3, sollte man schaffen.
Mhm. Möchtest du
jetzt
meine?
Ja, lass dich jetzt leicht ermitteln, nachdem ich noch nicht darüber gesprochen habe.
Okay,
die ausländischen Stürmer.
Ja,
du hast es gesagt, also mein Kapitän CJ Stretch ist im Kommen, hat jetzt besser gespielt, hat wieder so ein paar Anzeichen, dass er mal wieder an 3 Leute vorbei solo gestartet hat, dass er ein bisschen mehr an den Punkten beteiligt ist. Aber gerade bei diesen engen Spielen hat man ja wieder gesehen, wo ist dann da der Spieler, der das Heft in die Hand nimmt. CJ Stretch war es meiner Ansicht nach in den meisten Fällen nicht, sondern es war Shane Hanna. Es musste ein Verteidiger machen. Mhm. Wobei Shane Hanna fast outstanding ist. Aber das erwarte ich mir natürlich auch mal vom CJ Stretch und über Charlie Saro braucht man nicht reden, weil wenn ein ausländischer Stürmer in 27 Punktspiele saisonübergreifend nur ein Tor schießt, dann ist das eigentlich eine peinliche Geschichte. Aber für mich war der entscheidende Satz, den hat Jari Paasanen ein- oder zweimal gesagt, wo er gesagt hat, als Timo Pulkkinen angekommen ist, hat man gesehen, dass die beiden sich mehr angestrengt haben. Und das ist natürlich, das kann für eine Mannschaft Gift sein, das kann für einen Verein Gift sein. Wie gesagt, der Satz hat mir eigentlich alles gesagt und der ist hart.
Ja.
Deshalb mein Flop Nummer 1.
Ja, sehr gut.
Kommen wir zu unserem Top Nummer 1 zurück. Oskar Autio.
Ja.
Der hat ein fantastisches Jahr. Wir haben mit ihm darüber gesprochen, über seine Ehrungen, über die Trophäen, über die Saison, über das Jahr. Und ich glaube, er hat uns jetzt verraten, wo auch die beiden Trophäen stehen. Das hören wir uns jetzt doch mal an. The year is not over yet, but 2025, I think it was a little bit special year for you in your young life. If you had to describe 2025 in three words? What would the words be?
That's a tough one. I mean, my first word would be grateful. Very, very grateful for everything that happened. And it was a pretty crazy year. I guess crazy would be the second one. And third one would be positive. You know, I think it was a good year. There was ups and downs like every year, but very, very grateful for everything that happened. And obviously more positives than negatives. Yeah, just a pretty good story, pretty good chapter in the book. And I guess now it's just you kind of start moving on.
I have another one. If you had to pick a soundtrack for your year, what song would it be? Is it tougher than the...
that's a harder question. One for sure.
I have an answer. Simply the best.
I don't know if I would pick that one. I don't know. I guess something with the word grateful in it. That would be... I would have to look that up. I'm not a huge music guy, but yeah, that would probably be it.
Is there something special which you are proud of in 2025?
I would say just the work that I put in. You know, there's always ups and downs, both individually and with the team and in life too, right? And that there was a lot of that in the year of 2025 for me, a lot of ups, some downs too. And throughout the year, you know, it was cool to see how much I love the game of hockey, how much I appreciate my life here in Rosenheim. And through that, just kind of how willing I was to work really hard day in and day out. And obviously, when you get kind of rewarded for it in a certain way, it feels even better. So you kind of feel that your work's paying off a little bit, and it almost makes you more hungry just to keep going and keep doing the right things, because it feels pretty good when things are going well.
Was there a game in 2025 where you thought afterwards, okay, that one was a statement tonight?
I don't know if I can pinpoint one game. You play so many throughout a season. There was definitely special games, but I think it was, as much as, you know, individual games matter, I think I always, after the season, I kind of look at it more of a general view of the year and how consistent you were able to be. And I think if I look at last season or 2025, you know, that's something that I would be more proud of than an individual game, is just the consistency that I guess I was able to bring.
You get two trophies from the last season, Goalie of the Year and Player of the Year in the DL2. You get it in Regensburg. I was there too. And I think when you get trophies, sometimes you realize it later. How do you realize it?
Yeah, it's exactly like that. In the moment, you're not maybe thinking about it as much. It was a really, really big honor, both trophies, and it was a very special night. I guess now it's just one of those things where you're very grateful for it. You cherish it a lot. And kind of going back to what I said earlier, like, it feels really good because of all the hard work that you've put in. And it's not even the trophy itself. It's just kind of, I guess, a confirmation to yourself that maybe you did some things right. And it's something that I think you enjoy for a little bit, which was nice. You know, during the summer, you kind of think about it and you appreciate it. And then you pretty quickly get back to, I want to keep doing this. I want to keep, you know, being really good. And how can I keep doing that? And you know, you want to, it motivates you almost more. And that's been really cool.
How often do you look at these trophies in the summer?
not too often, but they're in Espoo at my mom's house, and it's definitely two trophies that you know, mean a lot to me, and two individually probably the biggest trophies that I've won in my career. So they're definitely gonna feel pretty good for the rest of my life.
Do they have a special place?
No, they're in my room, but kind of tucked away a little bit. No special place for them yet. Maybe somewhere down the line they'll find their home, but right now they're just kind of waiting in Espoo.
at the honor day in Regensburg. You were surprised by staff's team members and your family with videos. You didn't know nothing before?
No, I really
didn't. There were so many people involved.
Yeah, I think that was the one thing that maybe gave it away a little bit, was that I noticed that there was a lot more people from Rosenheim there than there was from maybe some other clubs.
Yeah.
But I will say I was pretty impressed that none of the guys, no one from my family, no one had said anything. They all kept it quiet. So I honestly wish I would have known beforehand, but it was, like you said, it was a special night.
Yeah. But you were also calm and cool.
Yeah, I was trying to be. I was a little bit nervous when we were there. I don't know if you could see that or not, but it was one of those things that I had never been a part of something like that. So you're kind of just sitting there thinking about what might happen or not happen. And but it was really cool and a great memory.
Yeah, I think this. It's a little bit okay. This is my home. I know what to do on the ice. You're not so nervous at this day.
Exactly. That's the thing. Like I when I play, I'm not nervous because I do it every day and it feels so natural, right? Yeah. And you've done it a million times, so it's not. I really really don't get nervous, but then. When you're in an environment like that where you're not used to it and you don't really know what's going on, you know, then the nerves can kind of kick in sometimes.
You were on the stage and you were asked what's the not normal thing on you because every goalie should be crazy. And you said, no, I didn't know what's not normal. And I think this is the normal one.
Yeah.
This is the crazy one that you're normal.
Exactly. No, that's... I honestly try to be normal, so to speak. And I think I think goalies get a reputation of being crazy, and there certainly are some. And I guess it's a bad way to say crazy, but the ones that aren't so normal, I guess, make the reputation for goalies. There is also a lot of goalies that are just normal people and normal athletes and have nothing crazy to them. But I've always tried to, you know, enjoy hockey, work hard and do, you know, normal things, so to speak. And so I guess that's my case.
What is the craziest thing that you see from a goalie?
There's a lot. There's a lot of stuff with the equipment.
Okay.
That's something that I know players make fun of goalies about, some superstitions, so things that guys do before the game, maybe stuff like that. And it tends to be like players have weird things too, like goalies aren't the only ones that are doing stuff like that, so I will say that. But it, for some reason, it usually tends to be the goalies that are doing whatever weird stuff you might do, you know, before the games, after the games, or whatnot. So I guess that's where the reputation comes from.
Is it a special thing to be goalie than another player?
It is. And
it's an old league.
Yeah, and that's the thing. Like, we, as a goalie, you know, you're so kind of in a certain way, you're just in your own bubble, right? Like, you're not playing with your line mates or with your defensive partner. You're kind of just by yourself. And so I guess that's a little bit where it comes from. I think it takes a different kind of personality to want to be a goalie in the first place, just because it's the spotlight is on you, both in a positive and negative way. Mm. You know, when you're, I think as a goalie, when you're playing well and the team's winning, you have a very, very bright, positive spotlight. But, you know, the second you make a mistake or things aren't going your way, you know, that spotlight is pretty negative as well. So
you can make the mistake and lose the game.
For sure.
And you can win the game if you make
it. For sure. Exactly. And there's such a small margin of error that you have. You know, there's you make a mistake And usually it ends up being a goal, right? And so that's where a lot of the goalie weirdness comes from, okay. Because you know how small the margin is. And also, like I said, I think it takes a certain type of personality to want to be in the spotlight like that.
Have you noticed that maybe opposing teams see you differently since you won the awards last year?
For me, not really. You know, you just try to focus on yourself more than the other team. I would imagine that maybe they have a little bit. You know, like I if I try to think of it from my point of view, I know who are the good players on other teams. You scout them, you know, you know for sure, especially if they've been in the league for a couple of years. So if I think about it like that, I would assume that they probably do, but you know, that's a challenge for me, and I think if other teams are trying to pre-scout you or focusing on you, then you're probably doing something right. So I guess I like to look at it that way.
Mm-hmm. Have you noticed which message on your iPhone made you the happiest after winning the MVPs?
There was a lot of it's pretty surreal. It was a lot of people reaching out. I'm trying to think of a specific one. I mean, obviously, you know, my family, that's something that means a lot to me, and their support and knowing that they've, you know, known all along, and that was pretty funny to see those messages after. But also just, I think, the amount of people that reached out and you know, for guys that I played with in the past, or friends from back home, or, you know, so it was pretty cool to see how people care and people are following along, you know, my journey. So a lot of those messages meant a lot to me.
At this day, there was another goalie who was on it. It was the rookie of the year, Philipp Dietl. He's from Landshut. Do you have contact with the young one?
Not really, no. I usually, you know, you talk a word or two when we play them, but I don't personally know him that well. I think he's a really good goalie, and he's getting better every year, and so it's fun to see him develop. And I was able to it was a pretty, you know, busy night in Regensburg, but I was able to talk to him just a little bit there, and he seems like a really, really, really good guy, and like I said, I think he's going to be a really good goalie one day.
Ja, und das war das Jahr mit Oskar Autio. Was bringt das Jahr 2026, Marco? Und jetzt sind wir bei der Frage, wo stehen die Star Wars am Ende?
Ja, wo stehen die Star Wars am Ende? Ich habe leider keine Glaskugel, aber ich habe was anderes mitgebracht.
Du hast was mitgebracht?
Ich habe was mitgebracht.
Ich befürchte es. Du hast mir letztes Jahr schon irgendwie so reingeritten mit den Weihnachts- und
Glückskekse. Ich dachte
wow.
Mir, vielleicht fragen wir einfach mal die Glückskekse, was das nächste Jahr für die Star Wars bringt.
Ja?
Kann ja jeder einen. Ich habe extra eine große Packung geholt.
Sollen wir jeder 20 aufmachen, bis dann passt, oder?
Bis dann passt, ja. Du kannst mal einen ziehen.
Ich ziehe.
Für die Star Wars.
Oh, da muss ich aber. Da greife ich jetzt auf die Tür frei, nimm nicht den Erstbesten.
Ja.
Aber du ziehst auch einen, gell?
Ich ziehe auch einen. Oh.
Ja, du schmeißt gleich einen runter.
Gleich einer runtergefallen.
Ja, das ist der für Landshut.
Ja.
Ich werde jetzt das fast lieber mir zuweisen als den Star Wars. Sie werden immer Glück in persönlichen Dingen haben. Jetzt, wenn man das natürlich auf ein Eis persönlich nimmt, dann kann man es für die Star Wars gelten lassen.
Das ist schon mal gut.
Ja. Ja, jetzt du mampfst gleich.
Ich habe noch den Keks im Mund. Ich habe ein Stern genügt, um an das Licht zu glauben.
Ist das mit dem Glauben, mit der Comeback-Mentalität der Star Wars zu vergleichen?
Vielleicht ist es auch für die Fans ein Star genügt, um an das Licht zu glauben.
Ein Timo Pulkkinen? Ein Star Bulls.
Ein Star Bulls, ja.
Und das Licht ist ja dann dieser silberne Pokal, oder?
Der
dann
vielleicht.
Ende April übergeben wird. Ja, jetzt ganz ehrlich, jetzt haben wir ein bisschen reingeschaut. So viel schlauer sind wir ja auch nicht geworden.
Ja.
Aber wo siehst du die Star Wars? In der Tabelle und am Saisonende?
Auf jeden Fall in den Top 3.
Okay.
Ich habe ja gesagt, also die Star Bulls zählen für mich dieses Jahr zu den Top 3 Mannschaften mit Krefeld und Kassel.
Ja.
Ich denke mal, ins Halbfinale kann man es schaffen und ab dann ist vieles möglich.
Okay.
Was meinst du?
Ja, ich sage jetzt einmal, dass Halbfinale eigentlich schon der nächste Schritt ist in der Entwicklung der Star Bulls. Man muss ja auch sagen, bin ich wieder bei Jari Pasanen, seitdem er da ist, Aufstieg geschafft, Klassenerhalt geschafft, Viertelfinalqualifikation geschafft und Halbfinale war dann der nächste Schritt. Mhm. Und wenn man im Halbfinale ist, dann sind wir ja wieder bei dem Punkt, hat Rosenheim gelernt aus dem Feuer und schafft es Rosenheim, dass es wieder eklig ist, gegen sie zu spielen, weil dann ist alles möglich.
Mhm.
Weil Rosenheim hat nicht den Druck aufzusteigen. Es gibt andere Mannschaften, die den Druck haben. Und das wird dann für die anderen gefährlich und nicht für Rosenheim.
Mhm.
Und Rosenheim kann befreit aufspielen. Und mir bleibt auch so ein Satz aus unserem Podcast in Erinnerung, aus einem sehr besonderen Podcast, den wir gemacht haben, nämlich live vom Christkindlmarkt, wo Dominik Kolb, der doch einige Jahre jetzt schon in Rosenheim spielt, gesagt hat, ich habe so das Gefühl, das ist wie im Aufstiegsjahr. Und lass dieses Ding die Welle reiten.
Ja.
Wie gesagt, ohne Druck. Aber erst einmal ist die Rosenheim im Halbfinale, das war schon mal eine gute Geschichte.
Und in der Tabelle nach der regulären Saison?
Ja.
Das ist immer schwierig.
Ich glaube, dass wir im Halbfinale Spiel 7 auswärts spielen müssen.
Okay.
Also, dritter Platz.
Ja.
Aber Top 3 vor Landshut. Mehr brauche ich nicht.
Ja. Hauptsache vor Landshut.
Ja, Stichwort Landshut. Die kommen gleich. Derby, erstes Spiel des Jahres, Freitag, 2. Januar, 19.30 Uhr im Rofa-Stadion. Alles zu den Spielen gibt es natürlich auf allen Kanälen von OVB Media und aktuelle Stimmen, Analysen, Vorberichte, Bilder gibt es auch in den OVB Heimatzeitungen. Aber die sinnen auf Revanche, oder?
Ja, gut,
haben jetzt zwei Dinge verloren gegen Rosenheim.
Mit Sicherheit. Also bis jetzt noch gar nicht gewonnen gegen Rosenheim dieses Jahr.
Ja.
Im Aufstiegsjahr war es ja, also in dem Jahr nach dem Aufstieg war es ja andersrum. Da hat Landshut alle 4 Spiele gewonnen. Vielleicht klappt es ja dieses Jahr. Für Rosenheim.
4 Siege für Rosenheim.
Ja.
Schöner könnte ein Jahr ja gar nicht beginnen mit einem ausverkauften Heimderby. Ja. Und schöner könnte es dann nicht beginnen, wenn das Derby auch noch gewonnen wird. Ja, spannende Geschichte. Und es bleibt ja weiter spannend. Am Sonntag geht es ja dann nach Düsseldorf, die mit neuem Trainer jetzt wieder ein bisschen erstarkt sind.
Ja.
Also auch das ist keine einfache Aufgabe.
Ja, aus dem Tabellenkeller entflohen, die Düsseldorfer waren ja auf den Playdown-Plätzen.
Ja.
Und jetzt mit dem neuen Trainer geht es wieder ein bisschen bergauf. Ja, kann spannend sein. Wir haben es ja im ersten Spiel der Saison gesehen. Das war ja auch das Wochenende Düsseldorf und dann Landshut.
Ja.
Beide Spiele allerdings in Rosenheim. Da hat man schon gesehen, dass Düsseldorf auf jeden Fall eine starke Mannschaft sein kann.
Ja. Also es wird eine andere Mannschaft sein als beim 6:1 Auswärtssieg kurz vor der Länderspielpause.
Ja,
wow, dann sind wir. Jetzt haben wir unsere Erwartungen, jetzt haben wir unsere Hoffnungen durch. Marco, was sind denn so deine Wünsche für 2026?
Die decken sich eigentlich so mit meinen Hoffnungen auf. Ja. Also einfach die reguläre Saison jetzt noch gut rumbringen und in den Playoffs weit kommen. Recht viel mehr, glaube ich, kann man jetzt noch gar nicht sagen. Schauen wir mal, was dann in der nächsten Saison so ansteht. Hast du denn irgendwelche Wünsche?
Ja klar, logisch. Ja. Ich wünsche mir alle möglichen Gäste für unseren Podcast, für Hart gecheckt. Ich wünsche mir aber auch weiterhin so tolle Folgen, wie wir in Hart gecheckt im letzten Jahr gehabt haben oder jetzt im auslaufenden Jahr. Also wie gesagt, da knüpfe ich wieder jetzt den Kreis zum Anfang. Wir haben so viele tolle Folgen gehabt und sage einmal danke. Die Spieler, glaube ich, haben es sehr, sehr gern gemacht. Die sind sehr, sehr gerne zu uns gekommen und haben sie dann da auch ein bisschen offenbart, so der eine oder andere. Also da war nicht immer das Coole, sondern die haben schon aus ihrem Leben erzählt und ich wünsche mir, dass das so weitergeht, dass wir ganz viele offene Gespräche mit den Star Wars-Spielern haben. Und den größten Wunsch geben wir natürlich weiter. Und zwar an alle unsere Hörer von Hart gecheckt und allen Rosenheim Eishockey-Fans und allen Eishockey-Fans überhaupt. All das Beste für 2026. Viele schöne Momente mit euren Mannschaften. Und mit euren Lieblingsspielern und bleibt gesund, lasst den Schmarrn mit den Ausschreitungen. Nein, Gesundheit ist das Wichtigste und Eishockey-Fans gehören auch zusammen. Wir sind alle Eishockey-Fans, haben ja in Landshut erst einmal ein bisschen erlebt. Das ist ein ganz wichtiger Satz. Und mir auch, Marco, mir zwar. Und deshalb wünschen wir euch alles Gute für 2026. Herzwiderei, das darf uns gefreien. Bis zum nächsten Mal. Servus.
Ciao.
Podcast schon vorbei? Dann gleich noch was einkaufen. Hart gecheckt wurde präsentiert von Prechtl Bad Aibling, Brandenburg, Raubling und Bad Fallenbach. Bis zum nächsten Einkauf und zum nächsten Podcast.